Hi, hier ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb. Am Mikrofon ist für euch Bodo. Heute widmen wir uns dem Thema Hoffnung. Und das auf coole Weise. Ihr bekommt ein Gespräch zu hören zwischen einer Christin und einem Atheisten. Beide erzählen sich gegenseitig, was ihnen in diversen Lebenssituationen Hoffnung gibt. Ein hochinteressanter Austausch auf Augenhöhe. Bevor wir einsteigen, habe ich aber noch eine traurige Nachricht. Im Januar haben wir noch Philipp Mickenbecker euch vorgestellt von den Real Life Guys und wir haben sein Buch My Real Life Story vorgestellt und davon erzählt. Philipp hat mit seinen Freunden tolle Experimente und vor allem Lebensspaß vermittelt in vielen tollen YouTube-Videos. Er hat wahnsinnig viele Follower, super. Und dann hat er auf YouTube auch offen von seiner Krebskrankheit erzählt. Mit Ups and Downs, auch Heilungen, Phasen war, wo es wieder gut war. Und zuletzt wurde es aber doch immer heftiger und schlimmer. Und vergangene Woche haben sein Bruder und seine Freunde dann auf YouTube Folgendes gepostet.
Wir haben gehofft, wir müssen das Video nie machen, aber ja, Philipp hat jetzt im Krankenhaus nochmal eine starke Blutung bekommen und ist dann gestern von uns gegangen.
Ja, Philipp Mickenbecker ist leider gestorben mit 23 Jahren. Aber wer seine Videos kennt, ja, der hat beides. Der ist traurig und ist aber auch fröhlich, weil der hat so eine tolle Freude ausgestrahlt, auch in seiner Leidenssituation. Er hat ein großes Zeugnis hinterlassen, für was es sich zu leben lohnt. Und auch für Hoffnung war ein Zeugnis, für Hoffnung, die das Leben tragen kann, auch wenn es von so einer schweren Krankheit betroffen ist. In diesem Sinne spielen wir jetzt für Philipp und für seine Familie und Freunde den Song Hope Revolution von Clark & Smith. Einfach im Gedenken auch an Philipp Mickenbecker.
How could it be?
God, I want to live for you. Gott, ich will für dich leben. Ich glaube, das ist eine total passende Zeile für Philipp Mickenbecker. Das hat er gelebt und hat auch das ganze Leben geliebt. Und ja, von daher war das nochmal auch ein Gedanken an ihn mit diesem Lied Hope Revolution. Er hat uns da auch viel Hoffnung gegeben. Hier ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Und ja, das ist unser Thema heute, die Hoffnung. Worauf hoffe ich? Ganz grundsätzlich, wenn es gut läuft, aber auch wenn es schlecht läuft. Und wenn es richtig mies abgeht, habe ich dann überhaupt noch Hoffnung? Und worauf? Richtig fett wird's, wenn sich zwei Leute mit ganz unterschiedlichen, sogar zwei entgegengesetzten Glaubensvorstellungen und Weltanschauungen darüber unterhalten. Und das bekommt ihr gleich in dem Podcast Geistreich zu hören. Uns interessiert natürlich auch, was ihr über dieses Gespräch und diesen Podcast denkt, über die verschiedenen Positionen. Schickt eure Kommentare per WhatsApp zu mir ins Studio. Die Nummer ist, könnt ihr gleich mit aufschreiben, mit reintippen, 0171 57 53 200. Ihr bleibt dabei ganz anonym. Wir bringen nur euer Statement und behandeln eure Daten vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter. Ja, bereichert diese Sendung mit euren WhatsApps unter 0171 57 53 200. Nun also zu unserem Talk zum Thema Hoffnung. Da ist zum einen die Christin, die heißt auch Christine, Kurzname oder Spitzname Tini Brüning. Sie ist 25 und studiert angewandte Theologie in Paderborn. Sie war bei der GIG-Konferenz 2020 zu Gast und sie hat 1200 Abonnenten auf Instagram, dass man ein bisschen was über sie weiß. Zum anderen ist da Tobias Wolfram. Er ist 27 und studiert, das heißt, er promoviert in Verhaltensgenetik. Er gehört der atheistisch-humanistischen Giordano-Bruno-Stiftung an. Zusammen mit anderen Autoren verfasst er die Broschüre Produktives Streiten. Wir haben also eine gläubige Christin und einen überzeugten Atheisten im Talk miteinander. Das Gespräch ist ein Podcast der überregionalen katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Der Podcast ist eine Reihe von 4 Beiträgen unter dem Titel Geistreich. Wir dürfen ihn hier bei Radio Horeb als Erstausstrahlung vorstellen. Vielen Dank dafür. Die Gesprächsführung hat Veronika Wetzel, sie ist Redaktionsvolontärin bei der Tagespost. Hier nun also der Podcast Geistreich zum Thema Hoffnung.
Hallo Tobias, hallo Tini, freut mich sehr, mit euch beiden heute zu sprechen. Meine erste Frage an alle meine Gäste ist, woran glaubst du, Tini? Fangen wir mit dir an.
Ich würde sagen, ich glaube an mehr als das, was ich sehe. Ich glaube an etwas, das über meine Begrenztheit, über das Empirische hinausgeht. Ich glaube an einen Gott. Ich glaube an den Gott des Christentums.
Okay. Und wie sieht es mit dir aus, Tobias?
Ich glaube an den Fortschritt, an die Zivilisation und an die Menschheit.
Okay. Tini, du hast jetzt gemeint, du glaubst an Gott. Was war denn eine Situation in deinem Leben, wo dein Glaube an Gott dir Hoffnung gegeben hat?
Mir fällt jetzt spontan ein, das war, glaube ich, so die erste Erfahrung, wie ich auch überhaupt zum Glauben gekommen bin, als ich mich einmal bewusst entschieden habe zu beten und dann die Erfahrung gemacht habe, es gibt echte Schuld, also ein Gewissen, das mir irgendwie zeigt, da ist etwas nicht gut, da ist etwas ungut, das gibt mir keinen Frieden. Und dieser Moment, wo ich dann Gott erfahren habe, das war in der Kirche während einer eucharistischen Anbetung und wo das so für mich emotional dann zugänglich wurde, dass ich in dem Moment wusste, egal was ich jetzt sage, bekenne, ich hatte dieses Gefühl, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen oder irgendwas kleistern oder so oder schönreden, sondern ich wusste, ich darf das so auf den Tisch legen, ich darf meinen Scheitern Raum geben. Und das war für mich ein Moment, der für mich so ganz, ganz prägend war. Eben nicht nur eine Emotion, sondern auch nachhaltig, eigentlich mein Leben nachhaltig verändert hat, würde ich sagen. Also wo ich konkret Hoffnung als Substanz sozusagen wahrnehmen konnte.
Okay, Tobias, wie war das bei dir? Was war eine Situation in deinem Leben, wo du mit der Frage konfrontiert wurdest, was dir eigentlich Hoffnung gibt?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist vor allen Dingen schwer, auf ein so konkretes Ereignis herunterzubrechen, weil meine Überzeugung, meine Weltanschauung ja nicht über dieses, leider auch bis in einem gewissen Grad, nicht über dieses stark ritualisierte Moment verfügt, das du gerade beschrieben hast. Es ist eher ein Leitgedanke, wenn man so will, der mich begleitet seit einigen Jahren schon nach einer langen Zeit des Suchens und Fragens und des Versuchens, Sinn aus dieser Existenz zu machen und eben auch die großen Fragen zu beantworten. Was will ich eigentlich? Was kann ich hoffen? Was darf ich glauben? Und wohin wird das alles mal führen? Insofern ist es weniger ein konkretes, sind es weniger konkrete einzelne Ereignisse, sondern es ist eher etwas, das immer in meinem Hinterkopf ist, immer etwas, von dem ich weiß, dass es mir eine gewisse Guidance gibt, eine Richtung, in die ich gehen kann und ein Framework, ein System, in das ich Erlebnisse und Geschehnisse einordnen kann. Es ist die Hoffnung, dass die Dinge besser werden können, das Wissen, dass es in unserer Hand liegt als Menschen, dass wir das Potenzial haben, Dinge zu verbessern. Und dass, wenn wir in unsere lange Geschichte zurückschauen, die natürlich auf der großen Zeitskala des Universums eher eine sehr kurze gewesen ist bisher, dass wir extrem viel erreicht haben und dass da noch so viel mehr in der Zukunft kommen kann. Ich glaube, das ist es, was mir Hoffnung bereitet und was auch gelegentlich ein Gedanke ist, der mir im Alltag Trost gibt, wenn auch, wie gesagt, nicht in dieser klaren, ritualisierten Form.
Ja, ich finde das unheimlich spannend, weil letztendlich hat ja jeder Mensch irgendwie auch Krisensituationen in seinem Leben. Und für Christen ist Gott die Hoffnung, weil wir ja glauben, dass Jesus durch seinen Kreuzestod alles Leid überwunden hat. Und ich finde es dann unheimlich spannend, einfach zu hören, was ist für Atheisten diese letzte Hoffnung, wenn sie gerade, wenn alles Gute eigentlich wegbricht.
Ja, also ich glaube, man kann einerseits natürlich nicht über den Atheisten generell sprechen oder den Atheismus. Es ist ja schon ein sehr weites Feld von Individuen, die sich letzten Endes primär eben durch ihre Abwesenheit des Glaubens vereint sehen. Letzten Endes kann ich insofern keine Aussage für ein großes Spektrum an Individuen geben, sondern primär nur für mich reden. Und aus meiner ganz eigenen Perspektive muss man, glaube ich, schon ganz ehrlich eingestehen, dass die christliche Sicht der Dinge die beruhigendere ist, die einen dazu befähigt, besser mit dem umzugehen, besser mit dem zufrieden zu sein, über das man verfügt, in die man sich leichter zurückziehen kann und die damit wahrscheinlich auch über viele Jahrhunderte, viele Generationen hinweg die rationalere Wahl gewesen ist in einer gewissen Weise, wenn man tatsächlich allein auf sein eigenes Wohlbefinden hin optimiert hat. Aber für uns als Spezies, als Ganzes, ist es, glaube ich, nicht so zielführend, wenn wir versuchen, uns hinter falschen Hoffnungen zu verstecken. Hinter Hoffnungen, die, wenn, das würde ich jetzt mal so dreist sagen, man länger darüber nachdenkt, sich als irreal erweisen, sondern man muss die teilweise sehr grausame Realität mit einem realistischen Blick wahrnehmen. Und wenn man das tut, das ist der erste Schritt, um sie zu verbessern. Das ist die wirkliche Grundlage, um ernstlich zu hoffen, dass man weiß, wie schlimm es wirklich um die Dinge steht.
Da kann ich, das kann ich gut, da kann ich gut mitgehen. Ich hatte nämlich jetzt letztens erst ein Gespräch darüber. Du hast jetzt, Tobias, gerade auch gesprochen davon, dass man, wie schlimm die Situation, hast du gesagt, wirklich ist, dass man das auch anschauen kann. Und ich glaube, die schlimme Situation, ich weiß nicht, wie du die jetzt genau definierst, aber die würde ich jetzt nämlich benennen, also die würde ich auch keineswegs verleugnen, die würde ich benennen als, oder der Ursprung von Leid und so weiter. Ich glaube, der ist unter anderem auch das menschliche Herz. Damit will ich sagen, dass ich glaube schon, dass der Mensch grundsätzlich gut ist. Das ist auch zutiefst christlich, diese Annahme, dass der Mensch gewollt ist zumindest und geliebt und eine Würde hat, die ihm zuteil wird. Aber genauso würde ich auch nicht verleugnen, dass der Mensch auch fähig ist zu Schlechtem. Das sehen wir in der Welt, darüber braucht man nicht diskutieren. Und ich glaube, die Ursache von Leid und von schlechten Dingen in der Welt, die wir vorfinden, ist eben eigentlich gegründet im Herz des Menschen, dass diese Willensfreiheit hat, sich für oder gegen das Gute, die Liebe, das Konstruktive zu entscheiden. Und deswegen bin ich da total bei dir, dass man realistisch einschätzen muss, es gibt eben etwas wirklich Schlechtes, etwas Schlimmes. Und ich würde es aber konkret eben benennen als, dass es beim Menschen, bei mir selbst anfängt. Und ich glaube, dass ich mich selbst, wenn ich als Mensch das Problem bin, die Spezies Mensch mitunter das Problem ist, nicht nur. Wir können genauso viel Tolles auch hervorbringen, mit Sicherheit, natürlich. Aber ich glaube, dass ich mich, um in einem Bild das mal auszudrücken, nicht selber, wenn ich jetzt sozusagen im Sumpf bin, am Schopf packen und herausziehen kann. Und dass ich nämlich in diese Situation hinein einen Erlöser eigentlich brauche, so einen perfekten Menschen, der mich sozusagen in diesem Sumpf, in diesem Schlechtsein auch, nicht nur, annimmt. Und dann ist er ja im christlichen Verständnis dieser liebende Erlöser, dieser gute Vater, der uns dann herauszieht, weil ich mich eben nicht selbst herausziehen kann aus einem Sumpf, um in diesem Bild zu bleiben. Und da würde mich total interessieren, wie siehst du da Hoffnung oder was ist für dich die Rettung eben von diesem, wie du es selber benannt hast, Schlechten, das man anschauen muss und das es zu überwinden gilt?
Naja, also so wie du das gerade beschrieben hast, würde ich da ja auch weitenteils mitgehen. Ich würde auf der Ebene des Individuums wirklich nicht bestreiten wollen, dass es im Großen und Ganzen die weisere, rationalere, schwer zu sagen, aber das ist jedenfalls aus eigennütziger Perspektive durchaus vernünftig klingt, was du beschreibst. Und wenn ich persönlich, es ist schwer, es auf einen Punkt zu bringen, aber ich meine, wir leben in einer Zeit, gerade in den westlichen Gesellschaften, in der viele Menschen unter Depressionen leiden, in der viele Menschen unter Richtungslosigkeit leiden, unter einem Nihilismus und nicht zuletzt auch unter diesem schrecklichen, ja auch heute durch den Ökologismus stark vorangebrachten Gedanken, dass wir im Grunde genommen als Spezies selbst ein Fehler gewesen sind. Dieser auch zutiefst antihumanistische Gedanke, der auch viel des intellektuellen Denkens und Wirkens unserer Zeit durchdringt. All das sind sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch Phänomene, die sich durch diese Sehnsucht nach einem großen Narrativ erklären lassen, durch diese Abwesenheit dessen, was du gerade beschrieben hast, dieses Motivs das, und dieses Systems, das das Christentum bereitgestellt hat. Nur weiß ich nicht, ob es tatsächlich in der heutigen Zeit durch all unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Breite noch die Wirksamkeit entfalten könnte, die es vor 100 oder 200 Jahren entfaltet hat.
Du hast vorher auch gesagt, dass es vielleicht in unserer Generation auch noch eine realistische Möglichkeit ist, dass wir unsere Sterblichkeit sozusagen aufheben, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Oder zumindest signifikant herauszögern. Also ich meine, wenn es am Ende eine freiwillige Entscheidung nach 500 Jahren ist, aus dem Leben zu scheiden, ist es etwas ganz anderes, als wenn man mehr oder weniger dazu gezwungen ist, sich damit abzufinden, dass man seinen 100. Geburtstag nicht erreichen kann und sich darauf irgendwie mental vorbereitet und zu rationalisieren versucht. Mhm.
Tini, wie würdest du denn einordnen, wenn Menschen den Tod immer weiter hinauszögern wollen? Spiegelt sich da auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit wider, was eigentlich nach dem Leben kommt?
Ich würde erstmal anerkennen oder wahrnehmen, dass da eine Hoffnung ist, und zwar nach einer Unsterblichkeit oder vielleicht nicht Unsterblichkeit, sondern nach einem signifikant hinausgezögerten Ende des irdischen Lebens. Und das ist erstmal was, das ich irgendwie nachvollziehen kann, weil ich meine, natürlich möchte ich leben. Ich glaube zwar an das Leben nach dem Tod, aber erstmal macht mir das rational Angst. Und erstmal ist das für mich etwas, womit ich unversöhnt bin. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Aber wenn ich ansetze, was ist der Sinn des Lebens bei dieser Frage, was ist das höchste Ziel, dann höre ich jetzt raus bei Tobias, es ist eigentlich das Leben zu verlängern. Oder vielleicht korrigier gerne, dass ich nichts falsch irgendwie jetzt aufgreife.
Nein, es ist nicht das höchste Ziel. Es ist Mittel zum Zweck. Es ist eine Facette von etwas Größerem. Es geht darum, uns aus der Position zu erheben, aus der heraus wir entstanden sind, als Teil dieser teilweise sehr brutalen, sehr grausamen Natur. Und dieses hässliche Spiel, das hier seit mehreren Milliarden Jahren gespielt wird, zugunsten von etwas Größerem und Besserem abzuschaffen. Etwas, das langfristig gesehen nicht nur das Ende des Todes bedeutet, sondern das Ende von Leid generell. Eine Welt, in der all diese Grausamkeiten, die existieren, gegenwärtig, nur noch Geschichten aus der Vergangenheit sein werden, die Menschen gar nicht mehr oder auch allgemein empfindungsfähiges Leben gar nicht mehr zu verstehen in der Lage sein wird. All das da draußen, wenn wir nachts an den Himmel gucken, all diese Sterne, all die Exoplaneten, die um sie herumkreisen, all das zu besiedeln, mit Leben zu füllen, alles zu erfüllen mit, nun ja, Sinn. Ich glaube, das ist es eigentlich, worauf es hinausläuft. Wir sind unser Sinn. Wir müssen ihn uns schaffen. Und dafür haben wir noch sehr, sehr viel Zeit vor uns. Aber wir sind, glaube ich, gerade an einem kritischen Punkt angelangt, an dem wir grundsätzliche Entscheidungen treffen müssen, wie unsere Zukunft als Spezies aussehen soll.
Mhm. Und also wenn ich da zuhöre, dann höre ich eigentlich Hoffnung, dann höre ich eigentlich auch eine Beschreibung oder eine Sehnsucht, die beschrieben wird, die ich auch nachempfinden kann. Ich glaube, das ist auch im Menschen hineingelegt eigentlich. Ich nenne diese Beschreibung de facto die Sehnsucht nach Himmel. Eigentlich der Unterschied ist eben, über das Diesseits hinaus denke und glaube. Und die frohe Botschaft oder diese Hoffnung, die ich habe, das ist ja das Thema, die Hoffnung, ist eben, dass ich mich nicht, eigentlich ist die Hoffnung ein geheiltes Herz, um es mal ganz stark runterzubrechen. Ein Herz, das heilt, das dieses Leben in Fülle, diese Heimat findet, dieses, wie wir es in Beziehungen ja oft merken, da gibt es Verwundungen, da gibt es Trigger, alles, was Gemeinschaft auch so mit sich bringt. Und da ganz vollständig wieder zu werden, ganz heil und beziehungsfähig de facto. Und das ist für mich eigentlich die Hoffnung auf ein geheiltes Herz und auf die Heimat bei Gott, Himmel, nennen wir es eben auch ganz fromm im Christentum. Und deswegen aus meiner Perspektive heraus ist es natürlich irgendwo schade oder irgendwo so, na, ich glaube, da gibt's noch mehr. Das merke ich auch beim Zuhören in mir. So eine Regung von, wenn es nur das Diesseits ist und immer ständiges Intervenieren und sich so bemühen und am Ende dann nur einen kleinen Fortschritt sehen. Natürlich, ich feiere die kleinen Erfolge und Fortschritte, aber eben diese Hoffnung, die ich habe auf das, über das Diesseits hinaus, ist für mich total heilsam und befähigt mich auch, im Hier und Jetzt ein Leben in Fülle zu leben. Und diese Ewigkeit, nach der du, glaube ich, auch dann irgendwo strebst, um es jetzt mal so auszudrücken einfach, die bricht für mich schon jetzt an durch meinen Glauben, weil ich bin jetzt schon unsterblich durch mein christliches Verständnis, weil Jesus für mich schon gestorben ist und ich diese Erlösung von Schuld und Sünde und Tod schon annehmen durfte. Und in dem Sinne hat das Leben in Fülle und die Ewigkeit für mich jetzt schon begonnen, sonst wäre sie ja auch nicht ewig. Also das impliziert ja das Wort Ewigkeit. Sie beginnt jetzt und endet nie. Ja. Genau.
Es klingt sehr reizvoll und für das Individuum auf jeden Fall wunderbar, wie schon gesagt. Aber es ist der faustische Geist, das ewige Streben nach mehr, die Unzufriedenheit mit dem Bestehenden, die uns vorangebracht hat. Und wenn wir tatsächlich einfach in Zufriedenheit verharren würden, in einer Weltanschauung, die uns befähigt, glücklich im Moment zu sein, wäre das sicherlich sehr schön. Aber hätten wir vor 10.000 Jahren diesen Punkt erreicht, dann würden wir heutzutage immer noch eine Lebenserwartung von 35 Jahren haben und mit Mühe und Not uns durch die Realität plagen. Wir wären vielleicht trotzdem irgendwie zufrieden mit dieser Realität, aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich die freie Wahl hätte, die Gegenwart mit ihrer permanenten Unzufriedenheit und ihren Risiken, ihren Depressionen und all dem gegen die Zufriedenheit in einem 30-jährigen, 40-jährigen, aber doch objektiv viel, viel unangenehmeren Leben tauschen würde. Insofern, deswegen bin ich nach wie vor der Ansicht, es haftet dem Ganzen etwas sehr Schönes, aber langfristig für uns als großes Ganzes nicht zufriedenstellendes an. Insbesondere, wenn wir eben davon ausgehen, dass es nicht zutrifft. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Wenn das christliche Weltbild zutreffen würde, dann würdest du natürlich vollkommen recht haben und dann wäre auch dieses ganze Streben, danach mehr aus dem Bestehenden in dieser Welt zu machen, verfehlt. Warum sollten wir es tun? Wenn es doch wirklich nur eine Prüfung für das Danachkommende wäre, wo das ein Vorspiel, wenn man so will. Aber wenn dem nicht so ist, und ich glaube, das ist eine ziemlich starke Überzeugung, die ich hege, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, es wäre sehr schön, aber wenn man an dieser Stelle empirisch überzeugt wird, dass dieses Weltbild leider nicht haltbar ist, dann bleibt einem quasi kaum etwas anderes übrig, als Hoffnung in dem zu finden, was ich versucht habe darzustellen.
Kann ich absolut mitgehen. Ich würde auch nicht dabei stehen bleiben wollen, dass das Leben in Fülle jetzt hier schon begonnen hat, die Ewigkeit ist angebrochen und ich brauche nicht mehr streben, weil ich habe ja schon durch meinen Glauben alles im Hier und Jetzt. Dabei würde ich nicht stehen bleiben. Das ist nämlich diese Spannung des alltäglichen Vollzuges des Christseins, wie ich ihn wahrnehme. Diese Spannung zwischen, ich bin schon bei Gott, diese Ewigkeit hat schon begonnen, ich bin schon erlöst und gleichzeitig bin ich in der Empirie, in einem Raum, wo Zeit diktiert und deswegen auch noch nicht in dieser Fülle, von der ich aber ausgehe, dass ich ja schon mich darin bewege. Das ist, glaube ich, dieser Konflikt, wir nennen ihn auch geistlichen Kampf, diesen Konflikt von schon und noch nicht, dieses Vakuum, in dem ich mich jetzt befinde. Und ich glaube, die Schlussfolgerung darf auch nicht sein, dass ich mich jetzt hier zurücklehne und irgendwie mich trotzdem irgendwie ins Jenseits vertröste gedanklich, sondern ich glaube, es ist schon ein Streben. Also wir würden jetzt im Christentum auch sagen, wir streben nach Heiligkeit, nach Gesundsein, nach Heilsein. Und so streben wir auch, wenn wir das nicht trennen von unserer Frömmigkeit, sondern auch im Hier und Jetzt praktizieren, dann drückt sich das natürlich auch aus im empirischen Fortschritt, im Nicht-Zufrieden-Geben mit Ist-Zustand, der unvollkommen ist, in Anführungsstrichen. Also da teile ich total deine Sehnsucht eigentlich nach, dass es diesseits, dass es ein Streben nach Verbesserung, das kann ich teilen. Also das finde ich auch bei mir vor.
Vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein, fürs Mitmachen.
Das war der Podcast Geistreich zum Thema Hoffnung. Ihr hört Radio Horeb, den Abend der Jugend. Heute eben zum Thema Hoffnung. Herzlichen Dank an Veronika Wetzel und an die Tagespost für diesen Beitrag, den man, glaube ich, sicherlich öfters anhören kann. Das könnt ihr tun auf der Homepage von die-tagespost.de. Da ist der Podcast ab mit dieser Erstausstrahlung jetzt hochgeschaltet. Oder ihr könnt natürlich auch bei uns auf der Homepage auf hore.org nochmal nachhören. Finde ich ein spannendes Gespräch, eben auch auf Augenhöhe der beiden. Danke an Christine Brüning und Tobias Wolfram. Uns interessiert nun, wie ihr über diesen Talk der beiden denkt und über diese unterschiedlichen Positionen und wie die miteinander ins Gespräch gekommen sind. Schickt uns eure Kommentare per WhatsApp zu mir ins Studio in Balderschwang. Die Nummer ist 0171 57 53 200. Ich sage die Nummer gerade nochmal. 0171 57 53 200. Ich bin schon gespannt, welche Statements ihr reinschickt. Und ich bin auch gespannt, was mein Gesprächspartner jetzt dann dazu sagen wird. Hier ist Josef. Er ist 22 Jahre alt. Er ist einer unserer Redaktionspraktikanten. Und er ist hier bei mir, nun im Studio. Hallo Josef.
Grüß dich, Bodo.
Josef, was hat dich an diesem Gespräch der beiden am meisten angesprochen?
Am meisten einmal das Gesamte, die Sichtweise von Tobias, weil, also ich bin in einem katholischen Haus aufgewachsen, meine Eltern sind beide katholisch und haben mir das auch so auf meinen Lebensweg mitgegeben und ich stehe da voll dahinter und kann das mitnehmen. Und deshalb habe ich auch noch nicht so viel aus einer rein rationalen Sicht zum Thema Hoffnung gehört, weil dieses Thema haben sie auch wirklich sehr offen und ehrlich beantwortet, auch schwierige Fragen. Und das fand ich sehr interessant, wie eben auch jemand, der nicht an einen Gott glaubt, Hoffnung sieht. Und so, was mich so ein einzelnes Wort oder ein einzelner Satz, den ich noch sehr interessant fand, war von der Tini, dieser Satz, wir sind bereits unsterblich. Weil, ich meine, klar, wir sterben zwar, aber wir glauben ja an ein Leben nach dem Tod. Das heißt, die Aussage ist ja voll korrekt, wir sind unsterblich. Und da war erstmal so dieser Klickmoment bei mir so, oh, stimmt, cool.
Also gut, dass man auch mal Zeit sich nimmt, auch andere Positionen zu hören, um sie auch zu verstehen. Was mir sehr gut gefallen hat, war einfach der respektvolle Umgang der beiden miteinander. Wirklich dieser Dialog auf Augenhöhe. Sie sind auf die Position des anderen eingegangen. Sie haben das nicht nur weggebügelt, wie man das heute sonst oft erlebt, dass da sagt einer was und es wird gleich sofort irgendwie weggeworfen, sondern sie haben Verständnis und Achtung für die andere Position gezeigt und haben dann wieder ihre Meinung dem entgegengestellt.
Ja, das fand ich auch sehr schön. Also man hat wirklich gemerkt, klar, sie haben sich in manchen Dingen auch Kontra gegeben, also auch widersprochen, aber sie haben das Gespräch weitergeführt, weil sie das Positive vom anderen aufgegriffen haben. Ich habe mindestens 3-4 Mal in diesem Gespräch gehört, ich kann da voll mit dir mitgehen, da habe ich Verständnis, das verstehe ich. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich meine, es ist natürlich klar, dass sie unterschiedliche Standpunkte vertreten, aber sie sind ja jetzt nicht in jedem Punkt voll spinnefeind. Und das ist ja auch das, wo dann eben das Gespräch in Gang kommt, weil wir auch eine Gemeinsamkeit haben. Weil wir sind ja alle Menschen, das ist ja die größte Gemeinsamkeit. Da kommen wir ja nicht aus. Und deshalb fand ich es jetzt auch sehr beeindruckend, wie die das geschafft haben, da eben, wie du gesagt hast, diesen Respekt voneinander zu wahren, indem sie auch einfach das Positive vom anderen gesehen haben. Mhm.
Noch sind keine WhatsApps eingegangen. Ich kann es euch nur noch mal sagen, wir leben auch von euch da draußen, was ihr uns reinschickt. Ich sag nur mal die Nummer, die WhatsApp-Nummer für eure Statements. 0171 57 53 200. Da darf ruhig was kommen, finde ich. Ja, Josef, also mir hat ja auch dann gefallen, wie es, ja, einerseits war es sehr sachlich und rational und nüchtern, aber es hatte auch das Gespräch auch emotionale Momente, also auch wo Tobias dann auch mal gesagt hat, ja, das finde ich jetzt schon faszinierend, so als es über die persönlichen Rituale ging, die er so nicht kennt, ja, oder wo er mal gesagt hat, ja, das wäre was Schönes oder ist was Schönes, aber nicht zufriedenstellend. Also er setzt sich da damit auseinander, aber da war ja auch so eine Wertschätzung und auch eine gewisse Faszination zu spüren.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich meine, so allein schon das Wort Ritual hat ja schon etwas so, okay, das ist Spannendes und so. Und natürlich hat es von außen gesehen etwas, naja, Spannendes, wenn man da Leute sieht, die da an Sachen glauben, wo man selber nicht nachvollziehen kann oder wo man selber sagen kann, das verstehe ich nicht. Das ist ja auch das, was so den Reiz ausmacht. Wenn man etwas nicht versteht, das ist ja in unseren Köpfen drin, wenn wir was nicht verstehen, dann wollen wir das ja eigentlich verstehen. Und deshalb hat man gemerkt, dass er schon einen gewissen Anreiz hat, so dieses, aha, ich finde es interessant. Aber er hat für sich diese Entscheidung getroffen und gesagt, ich gehe da nicht mit, weil rational gesehen macht das für mich keinen Sinn. Deshalb ist da zwar ein gewisser Reiz da, aber er hat für sich schon eine Erklärung.
Man hat gemerkt bei beiden, sie haben sich wirklich Gedanken gemacht über ihren Weg, auch über den Sinn des Lebens. Das hat man gemerkt und sind dann zu unterschiedlichen Positionen gekommen. Man bekommt dann Verständnis für beide Situationen. Und ja, lass uns mal, Josef, darüber sprechen. Das hat die Veronika dann auch so ein bisschen mal gelenkt, das Gespräch. Hoffnung ist ja leicht, wenn alles im Flow ist. Aber wenn es kriselt und man richtig down ist, dann wird es schon spannender mit der Hoffnung. Wie wir auch im Gespräch von Tini und Tobias gehört haben, da kam jetzt keine Beispiele oder sowas, aber oder ein bisschen vielleicht. Ja, aber gerade wenn es kriselt, jetzt mal aus deiner Sicht, macht es da einen Unterschied, ob man an Gott glaubt oder an die Menschheit?
Ich würde sagen, es macht definitiv einen Unterschied, weil es ist ein Unterschied, wenn es mir dreckig geht, wenn ich mir meinen PC schnapp und mir schaue, was haben wir erreicht und was sind die Errungenschaften der Menschheit und wir kriegen das wieder hin. Oder wenn ich jemanden, meinen besten Freund an meiner Seite habe, der dann an die Tür klopft und sagt, ey Alter, dir geht's gar nicht gut, komm, lass mal quatschen, was ist los? Da ist so die Überlegung für mich, was würde mir mehr Trost spenden? Die Intelligenz der Menschheit, dass ich weiß, hey, wir Menschen, wir kriegen das hin, wir sind gut, wir schaffen so viel auch Gutes und Hervorragendes und wir können diese Welt wirklich auch ergründen. Oder jemanden, der mich halt einfach versteht. Ich meine, die Menschheit ist ja schon darauf ausgelegt, dass sie nach vorne stehen will. Wir wollen ja entdecken, wir wollen ja forschen und das ist ja auch Freude, die es uns bereitet. Und auch ein Stück Hoffnung, wie der Tobias gesagt hat. Aber das kann es nicht füllen. Weil das Einzige, was jemand, der mich versteht, ist nur einer mir gegenüber. Ich kann einer Maschine nicht oder einem Buch nicht erklären, was ich fühle. Und es kann auch mir nicht diese Antworten geben, wie wenn ich jetzt zu dir, Bodo, sage, Bodo, mir geht's gerade richtig, richtig übel. Eine wirklich tröstende Antwort kann dann vielleicht, also eine KI kann dann schon eine Antwort geben. Aber diese Antworten kommen ja auch von Menschen. Und deshalb stimmt es schon, dass man sagen kann, es gibt den Trost, dass die Menschheit gut ist. Aber in schwierigen Situationen brauche ich jemanden. Wenn man um Hilfe ruft, dann will man jemanden, einen Menschen an seiner Seite haben.
Was mich auch fasziniert hat, auch an den Argumenten von Tobias, war schon dieses Engagement für die Menschheit, für das Ganze, sich einzusetzen für ja, das große Ganze. Und ein bisschen das Individuum ist da auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das habe ich auch gemerkt, wie das dann da zusammengeht. Da ging es natürlich auch um das Diesseits und das Jenseits, also die Unsterblichkeit der Seele, was du schon gesagt hast, das hat dich auch sehr, sehr beeindruckt oder das war für dich ein wichtiger Punkt. Wenn es also und da habe ich auch einen gewissen Vorwurf rausgehört dann von Tobias, so ein Stück weit, ja, die Christen, die haben ja Gott, die können sich ja zurücklehnen, aber so sich für die Menschheit richtig engagieren, ja, die können sich ja um ihr Seelenheil kümmern, so um die eigennützige Perspektive so angehen, aber so die Gesamtperspektive, was würdest du darauf antworten?
Da würde ich auf eins der wichtigsten Gebote antworten, die wir haben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deinen Nächsten. Nicht liebe dich selber über alles, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und was er damit sagen will, dieser Menschheitsgedanke und dass der Einzelne dadurch geschützt wird, das ist ja, damit möchte er ja sagen, dass die Menschheit eine Gesamtheit ist. Wir Menschen sind ja alle Menschen und gehören deshalb zusammen und wir bauen uns in dieser Gemeinschaft gegenseitig auf und wir können einander besser, ein besseres Leben verhelfen, wenn wir zusammenhalten und wenn wir uns gemeinsam voranbringen. Und das ist ja auch der Sinn, das ist ja auch Teil dieses Lebens, das muss ja so sein, weil sonst kann ja kein Frieden entstehen. Aber wie du auch schon gesagt hast, Bodo, es ist eher dieser Gedanke an dieses Kollektiv. Und da finde ich auch, dass der Einzelne einfach zu kurz kommt. Weil dieses gemeinsame Voranstreben, das lässt, finde ich, auch den Einzelnen ein bisschen zurück. Und da, finde ich, kommt der Glaube eben so gut hervor, weil Gott für jeden Einzelnen da ist. Aber er hat uns wohlweislich gesagt, ich gebe dir diese Welt, pass gut darauf auf, verwalte sie gut. Verwalten heißt nicht, dass ich etwas nehme und es in die Ecke stelle. Verwalten heißt, ich muss mich darum kümmern, ich muss darauf aufpassen, ich muss damit was machen. Und deshalb sind wir Christen schon auch, wir sind dazu aufgerufen, diese Welt mit aufzubauen. Wir sind dazu angehalten, das zu nutzen, was wir haben. Wir sollen unseren Verstand benutzen. Aber eben nicht nur, um es selbst hervorzubringen, sondern aus der Freude von dem Staunen heraus.
Es ist aber, also ich finde auch, wenn man die Geschichte anguckt der Menschheit, was im sozialen Bereich ist, im medizinischen Bereich, im pflegerischen Bereich, also ganz vieles wurde von Christen initiiert, weil sie gesagt haben, sie wollen die Welt wirklich besser machen. Aber es ist auch ganz gut, wenn man auch dann mal so einen Spiegel vorgehalten bekommt, wie andere über einen denken. Es war nur ganz leicht angeklungen, aber das hat mich jetzt zum Beispiel angesprochen, zu sagen, ja, und im Gespräch kann man auch Missverständnisse dann auch ein bisschen ausräumen oder auflockern und sagen, okay, so sind diese Positionen. Ich fand es hochspannend, dieses Gespräch der beiden. Und ja, insgesamt auch dieser Podcast, sich mal mit so entgegengesetzten Positionen auseinanderzusetzen. Nächste Woche wird Veronika Wetzel von der Tagespost wieder zwei Leute zusammenbringen, und zwar den Münchner Imam Usman Nawid und die Theologiestudentin Miriam Gessler. Also ein Imam und eine Theologiestudentin zum Thema Verzeihung. Und ein Hintergrund für dieses Gespräch wird sein, Miriams Vater wurde vor 14 Jahren in der Türkei von Islamisten ermordet. Und das wird sicherlich auch spannend, oder Josef?
Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr tiefes Gespräch. Da bin ich auch schon echt gespannt drauf.
Be Hope Today, Shine the Spirit of Freedom, ein Lied von Judy Bailey. Und ja, auch zum Thema Hoffnung war mir das nochmal schön, dass wir das so haben. Also man setzt sich ein für diesen Spirit of Freedom, für diesen Geist der Freiheit, indem man selber auch Hoffnung wird. Und ja, von daher sind wir da mitten im Thema drin. Ihr habt euch eingeschaltet oder eingeklickt, je nachdem, wie ihr uns zuhört, beim Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Ich bin hier im Gespräch mit Josef. Und ich darf auch sagen, jetzt kommen die ersten WhatsApps rein. Ich finde es schön, dass jemand schreibt, das Wort Gottes gibt mir immer wieder Hoffnung und schöne Erinnerungen. Und dazu, danke für die tollen Jugendabende. Das freut mich, dass du das auch toll findest, was wir hier so machen. Aber das Wort Gottes gibt mir immer wieder Hoffnung und schöne Erinnerungen. Josef.
Definitiv, kann ich auch nur bestätigen. Bin da noch ein bisschen am Lernen, weil das Wort Gottes ist ja Bibellesen. Und da bin ich auch selber ein bisschen noch am Schauen, wie ich das am besten umsetzen kann, weil manchmal ist es schon ziemlich trocken. Aber ja, ein kleinen Funken Hoffnung gibt dann das ein oder andere Wort, vor allem in manchen schwierigen Situationen dann doch.
Wer uns da ja mit hineinnehmen kann, ist natürlich ein Chef, würde ich sagen. Ja, jemand, der ganz von oben das Ganze gut betrachten kann. Aber also Papst Franziskus ist für mich auch wirklich ein Diener, ist für mich ein Vater. Und er hat mal eine Katechese gemacht, eine ganze Reihe von Lehrvorträgen, die nennt sich Katechesen, über die christliche Hoffnung hat er gemacht hier bei Radio Horeb. Und da würde ich sagen, hören wir da mal ein bisschen rein, weil das ist auch ein schöner Input noch für diesen Abend.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Die Hoffnung ist sehr wichtig, denn die Hoffnung täuscht nicht. Der Optimismus täuscht oft die Hoffnung nicht. Und wir brauchen die Hoffnung so sehr in Zeiten, die dunkel erscheinen, in Zeiten, wo wir uns oft niedergeschlagen, verwirrt fühlen angesichts des Bösen, der Gewalt, die uns umgeben, angesichts des Schmerzes so vieler unserer Brüder und Schwestern. Wir brauchen die Hoffnung. Wir fühlen uns auch oft entmutigt und niedergeschlagen. Wir fühlen uns schwach, hilflos und meinen, diese Dunkelheit hört nie auf. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass die Hoffnung uns verlässt, denn unser Gott geht mit uns. Ich hoffe, denn Gott steht an meiner Seite. Und das können wir alle sagen, jeder von uns. Jeder von uns kann sagen, ich hoffe, ich habe Hoffnung, denn Gott geht mit mir. Er geht mit mir und nimmt mich an der Hand. Er nimmt mich an der Hand. Fragen wir den Herrn, was heißt es zu hoffen? Hören wir also die Worte der Heiligen Schrift, beginnen wir mit dem Propheten Jesaja, dem großen Verkünder der Hoffnung. Im zweiten Teil seines Buches richtet sich Jesaja an das Volk mit einer Ankündigung der Hoffnung. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Das sagt der Prophet Jesaja. Gott, der Vater, tröstet, indem er Tröster ruft. Er ermuntert sein Volk aufs Neue, seine Kinder, und sagt ihnen, euer Frondienst, eure Beschwernisse sind beendet, eure Sünde ist vergeben. Und das erfrischt das niedergeschlagene Herz. Der Prophet ruft uns dazu auf, die Wege des Herrn zu bereiten, um seine Gaben, sein Heil aufnehmen zu können. Der Trost für das Volk beginnt mit der Möglichkeit, auf dem Weg Gottes zu gehen. Ein neuer Weg, gerade, begehbar. Es ist ein Weg, der in der Wüste gebaut werden muss, damit man sie durchqueren kann und in die Heimat zurückkehren kann. Denn das Volk, an das der Prophet sich wendet, lebte in jener Zeit in der Tragödie des Exils in Babylonien. Und er sagt jetzt dem Volk, sie können zurückkehren in das Land des Herrn, und zwar auf einer geraden, bequemen Straße, ohne Berge und Hügel, die den Weg beschwerlich machen. Ein gerader Weg in der Wüste. Diese Straße, diesen Weg zu bereiten, heißt, einen Weg des Heils zu bereiten. Einen Weg der Befreiung von allen Hindernissen und Hürden. Das Exil des Gottesvolkes war ein dramatischer Augenblick in der Geschichte, als das Volk Israel alles verloren hatte. Dieses Volk hatte die Heimat, die Freiheit, die Würde verloren, und auch das Vertrauen auf Gott. Dieses Volk fühlte sich verlassen und ohne Hoffnung. Aber hören wir den Appell des Propheten, der das Herz der Menschen öffnen möchte. Es ist ein schwieriger Weg durch die Wüste, ja, aber genau auf diesem neuen Weg kann man in die Heimat gelangen. Und nicht nur in die Heimat, sondern zu Gott. Man kann zurückkehren zur Hoffnung und zurückkehren zum Lächeln. Wenn wir uns im Dunkeln befinden, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, dann haben wir kein Lächeln auf dem Gesicht. Es ist die Hoffnung, die uns lehrt, zu lächeln, auf jenem Weg, auf dem wir Gott finden können. Eine der ersten Dinge, die passieren, wenn Menschen sich von Gott loslösen, das ist, dass sie zu Menschen ohne Lächeln werden. Vielleicht können sie lauthals lachen und vielleicht hintereinander oft lachen und lachen, aber das Lächeln, das fehlt. Das Lächeln wird nur von der Hoffnung geschenkt. Habt ihr das verstanden? Es ist ein Lächeln der Hoffnung, Gott finden zu können. Das Leben ist oft eine Wüste. Es ist schwierig, durch das Leben zu gehen. Aber wenn wir uns Gott anvertrauen, dann kann es schön und breit werden, dieser Weg des Lebens wie auf der Autobahn. Und was immer die Wüste unseres Lebens sein mag, diese Wüste wird zu einem blühenden Garten werden. Die Hoffnung enttäuscht nicht. Sagen wir das ruhig mal ganz laut. Die Hoffnung enttäuscht nicht. Danke.
Das war ein Vortrag, den Papst Franziskus gehalten hat zu dieser Katechesenreihe über die christliche Hoffnung. Und ihr hört Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Studiogast beim heutigen Abend der Jugend ist unser Redaktionspraktikant Josef. Ich bin Bodo und unser heutiges Thema ist eben die Hoffnung. Josef, was hat dich dabei angesprochen?
Mich hat einmal angesprochen, dieses Interaktive von Papst Franziskus. Das kennt man normalerweise eigentlich gar nicht von so hochgestellten Personen. Wie er dann auch wirklich so fragt, habt ihr das auch wirklich verstanden? Und jetzt alle gemeinsam die Hoffnung. Das fand ich richtig, richtig cool. Und was mir auch hängen geblieben ist, ist, dass die Hoffnung einen das Lächeln lehrt. Und da fand ich dann diesen interessanten Gedankengang von Papst Franziskus. Er meinte nicht das Lachen, weil ich dramatisiere jetzt mal ein bisschen, Bösewichte lachen auch. Ne? Mhm. Die haben auch eine dreckige Lache. Aber das Lächeln, nicht so ein verschmitztes, böses Grinsen, sondern ein freundliches Lächeln, das schafft nur die Hoffnung. Und das fand ich so ein Aha-Moment. So.
Aha. Da musste ich an Mutter Teresa denken. Für mich jemand, der ein ganz tiefes Lächeln hatte und das für mich sehr stark transportiert hat, was Papst Franziskus da erzählt hat. Eigentlich würde man sich doch gerade als junger Mensch auch wünschen, dass im Leben alles rund und easy läuft und immer, dass es immer aufwärts geht. Und Papst Franziskus spricht davon, dass im Leben nicht immer alles Oase oder ich sag mal Swimmingpool ist, ja, sondern durchaus auch Wüste und ein steiniger Weg. Gerade da käme die Hoffnung zum Tragen oder sie kommt zum Tragen. Kennst du Wüstenzeiten?
Ich könnte jetzt lügen und Nein sagen, aber das wäre natürlich Blödsinn, jeder kennt Wüstenzeiten.
Okay, ehrlich, ja. Wie gehst du dann mit solchen Zeiten um?
Naja, das lässt sich pauschal jetzt so nicht sagen. Man muss halt die Lebensgeschichte betrachten. Vor 6 Jahren oder so würde ich sagen, hätte ich Wüstenzeiten oder schlimme oder schwierige Situationen durch Ablenkung überwunden. Zocken zum Beispiel eignet sich da super für. Da kann man den Kopf richtig freikriegen, da kann man sich auf eine Sache konzentrieren, das macht Spaß. Das Schwierige an der Sache ist, wenn es eine wirklich tiefgehende Sache ist, dann wird das eben nicht behoben, sondern es wird halt zur Seite geschoben, weil man sich ja mit etwas ablenkt, aber man befasst sich ja dann mit dieser schwierigen Sache nicht. Und da habe ich jetzt in meinem Lebensweg mehr und mehr lernen dürfen, vor allem auch im Basical und jetzt auch hier in Balderschwang.
Du hast das Basical auch besucht?
Mhm. Ja, genau. Also ich komme aus dem 6. Jahrgang des Basicals.
Das ist ein christliches Orientierungsjahr.
In Augsburg, genau. Da lebt man in einer WG. Ich war jetzt da mit 11 jungen Leuten zusammen und da haben dann 4 Leiter, die sich im christlichen Glauben sehr auch auskennen, unter anderem auch Domvikar Florian Magder, da die Leitung und führen einen da und geben einen echt wertvolle Sachen, vor allem auch eine gute Grundlage für den Glauben mit.
Und was hast du da gelernt für Krisenzeiten?
Da habe ich gelernt, dass man über schwierige Themen reden muss. Und das Allerwichtigste, dass man diese Themen Gott anvertrauen darf. Weil, wenn man das so sieht, man spricht, eigentlich wäre es ist auch sehr wichtig, dass man schwierige Themen mit Menschen bespricht, mit jemandem, dem man vertraut. Wo ich mich aber auch sehr schwer getan habe, und ich glaube, da geht es sehr vielen Leuten so, ist, dass man über sensible Themen, wie ich mich fühle, wie es mir geht, und so persönliche Fragen, da will man eigentlich nicht andere mit reinbeziehen, weil man da auch ein bisschen so die Scheu vor hat. Und da habe ich lernen dürfen, eine ganz, ganz wichtige Sache, nämlich Gott plaudert nichts aus. Denn was ich Gott erzähle, das verrät er keinem weiter. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass der erste und wichtigste Schritt ist, eben in diesen Wüstenzeiten und diesen schwierigen Zeiten sprechen, darüber sprechen. Und wenn ich das nicht mit jemandem anderes kann, dann anfangen, mit Gott darüber zu sprechen, weil das sind die ersten Schritte und das sind die wichtigsten Schritte. Mit anderen Leuten darüber dann sprechen zu können, das kommt dann mit der Zeit.
Ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Ja, unser Thema Hoffnung, auch in dem Lied von,
wie heißt er?
Bepo Norman, Everything I Hope to Be, geht es auch um diese Hoffnung. Und wie Josef das vorhin erzählt hat, wenn man in der Wüste ist, also jetzt in dem Lied hieß es sogar, Gott, schick mich in die Wüste, damit es mit mir was macht. Und das finde ich eben auch spannend. Ja, und so geben wir uns manchmal auch in Zeiten, in besondere Zeiten in unserem Leben, wo wir uns etwas einer Sache aussetzen. Josef macht ein Redaktionspraktikum bei Radio Horeb. Ich weiß nicht so genau, ist das, ob das, wie stark das eine Wüstenzeit ist für dich. Es hat sicher auch Momente, wo auch anstrengend sind oder wo vielleicht auch mal Löcher kommen. Aber so ein Jahr ist ja schon was, wo man sich Zeit nimmt für sowas.
Auf jeden Fall. Also es ist insofern eine Wüste, weil man halt schon weit ab vom Schuss ist. Also
Balderschwang-Wüste im Oberallgäu.
Genau, weil ja die nächste Disco, die ist halt, keine Ahnung, irgendwo in Sonthofen. Also da muss ich erstmal eine halbe Stunde fahren. Und es kann, also insofern kann es natürlich auch eine Arbeitswüste sein. Ne? Also der Arbeitsalltag kann manchmal auch echt verdammt trocken sein. Und teilweise ist man halt auch schon mal etwas länger am Werkeln, mal über 10 Stunden. Mhm. Aber wie man die auch gehört haben, damit wir in die Wüste geschickt, damit es was mit uns macht. Und ich finde, das ist hier in Balderschwang auch der Fall, weil diese, in Anführungszeichen, Wüste gibt auch eigentlich mal Zeit für Raum und Ruhe. Und das hat man halt in zu Hause meistens nicht, weil zu Hause ist der Alltagstrott. Und in der Stadt, finde ich, hat man es auch nicht, weil da ist halt immer der Stadttrubel. Und hier in Balderschwang, da ist zwar eine, in Anführungszeichen, Wüste, aber diese Wüste hier oben, die ist echt wunderschön. Mhm. Und die Ruhe, die tut echt gut.
Ich möchte euch noch jemanden vorstellen, der ja vielleicht auch nicht gerade in die Wüste gegangen ist, sondern auch gesagt hat, ich möchte ein Jahr Zeit mir nehmen. Und die Johanna Bader ist das, die hat mit Nikolaus Albert vor 3 Monaten so erzählt, was sie denn vorhat. Sie hat gesagt, ich gehe zu dieser Gemeinschaft Punto Cuore in Italien, in Neapel, die heißt, also auf Deutsch könnte man sagen, offenes Herz. Und dort lebt sie einfach in einer italienischen Gemeinschaft mit. Und ich bin froh, dass sie jetzt sagt, okay, komm, ich kann euch mal einen ersten Bericht schicken. Also hier ist Neues von Johanna.
Hallo, ich bin Johanna und ich habe mich entschieden, für ein Jahr mit der Gemeinschaft Offenes Herz ein Missionsjahr zu machen. Und jetzt bin ich in Afragola in Italien. Ja, der erste Monat ist schon so gut wie rum. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen berichten, wie die erste Zeit hier verlaufen ist. Die ersten Wochen sind wie im Flug vergangen und gleichzeitig kommt es mir aber auch so vor, als sei ich schon Ewigkeiten hier. Jeden Tag begegne ich vielen neuen Menschen und ich erlebe sehr viel. Dabei fühle ich mich aber auch sehr wohl. Meine Gemeinschaft besteht aus 6 Mädchen und einem Jungen. Wir leben direkt im Zentrum von Afragola, einem Vorort von Neapel. Mir gefällt es sehr gut, dass wir in der Mitte des Geschehens leben. Von unserem Balkon aus der gleichzeitig auch der Flur der Wohnung ist, sieht man nämlich direkt auf die Straße herunter, auf der immer was los ist. So sind wir im direkten Kontakt mit den Menschen aus dem Viertel. Generell sind die Italiener sehr viel offener, als ich es aus Deutschland gewohnt bin. Die Menschen haben immer eine Tür offen und verstecken ihr Leben nicht vor den Nachbarn. Wir bekommen mit, wenn gefeiert wird, wenn jemand gute Laune hat und laut singt. Wir bekommen aber auch mit, wenn sich laut gestritten wird. Es kommt oft vor, dass wir vom Balkon aus mit unseren Nachbarn sprechen und man so sehr verbunden miteinander ist. Mir gefällt besonders, dass die Kinder aus dem Viertel uns so nah sind. Auch sie sehen wir, wie sie oft auf der Straße sind und auf dem kleinen Parkplatz Fußball spielen. Manchmal rufen sie uns von unten und fragen, ob wir Zeit haben, mit ihnen etwas zu machen. Wenn wir durch die Straßen von Afragola laufen, treffen wir immer irgendeinen Freund der Gemeinschaft von uns. In den ersten Tagen war das sehr ungewohnt für mich. Eigentlich ist man die ganze Zeit winkend und grüßend durchs Viertel gelaufen. Offenes Herz ist hier sehr bekannt. Es gibt sogar eine Gemeinde, wo 3 Priester der Gemeinschaft leben. Die Menschen sind hier sehr froh und dankbar, dass diese Gemeinschaft hier ist, und die Menschen wertschätzen das sehr. Ich habe den Eindruck, wenn ich Freunden der Gemeinschaft vorgestellt werde, dann ist für die Menschen sofort klar, dass auch ich jetzt ihre Freundin bin, einfach weil ich zu offenes Herz gehöre. Und das hat mich in den letzten Wochen oft sehr berührt. Ich habe erfahren, wie die Menschen mir mit großer Freude und Herzlichkeit begegnet sind, dass ich mir gewünscht habe, auch so zu sein. Ich selbst fühle mich nämlich oftmals unbedeutend. Ich habe die Erfahrung der Armut gemacht, weil ich die Sprache bisher nur sehr wenig spreche und auch sonst keine Ahnung von den Dingen hier habe. Ich habe auch praktisch nicht viel zu bieten. Das Einzige, was ich den Menschen bringen kann, ist meine Präsenz, mein Dasein und meine Entscheidung, für ein Jahr an diesem Ort zu leben. Und ich bin sehr berührt davon, wie sich die Menschen darüber freuen. Ich möchte euch jetzt von einigen konkreten Erlebnissen berichten, wo ich das erfahren habe. Zum Beispiel Pina und Antonella. Pina und Antonella sind 2 ältere Schwestern, die zusammen wohnen. Die beiden sind gute Freundinnen der Gemeinschaft. Als ich zum ersten Mal bei ihnen war, kamen wir an, als sie mit einigen aus der Familie und einer Freundin in der Küche saßen. Mein erster Gedanke, typisch deutsch, war, dass ich jetzt bestimmt zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen bin und dass wir am besten jetzt schnell wieder gehen. Wir besuchen die Menschen nämlich immer spontan und rufen nicht vorher an. Sie haben sich aber so gefreut, dass wir da waren, haben uns sofort einen Platz angeboten und so blieben wir den ganzen Nachmittag. Pina hat extra für uns einen Kuchen gebacken und die Herzlichkeit und Offenheit der beiden hat mich sehr beeindruckt. Ich konnte sehen, dass sie sich wirklich freuen, dass ich da bin, auch wenn ich an diesem Nachmittag nicht groß was sagen konnte. Immer wieder haben sie mich gefragt, ob ich noch einen Kaffee oder ein Stück Kuchen haben möchte. Ich habe den Eindruck, man kann den Menschen hier keine größere Freude machen, als ein Bies, eine zweite Portion zu nehmen. Ich war auch von deren Interesse an mir berührt. Sie haben mir viele Fragen gestellt und versucht, mit mir zu sprechen. 2 Kinder, die ich sofort ins Herz geschlossen habe, sind Mena und Vincenzo. Sie sind Geschwister und haben es nicht leicht zu Hause. Der Vater ist letztes Jahr gestorben und die Mutter verlässt die Wohnung nicht mehr. So sind die beiden in ihren jungen Jahren oft auf sich alleine gestellt. Sie sind 7 und 8 Jahre alt. Trotzdem haben die beiden das schönste Lächeln, was ich hier gesehen habe. Wenn ich sie sehe, wie sie mich anlächeln, freue ich mich sofort. Vor der Sonntagsmesse gehen wir vom Punto, also von offenes Herz, zu den Familien, um den Kindern anzubieten, mit uns in die heilige Messe zu kommen. Die Eltern gehen oft nicht zur Kirche, aber die Kinder freuen sich sehr über das Angebot. An meinem ersten Sonntag in Afragola, Ostersonntag, wollten wir Mena abholen. Als wir ankamen, saß die Mutter mit Nachbarn im Hof und rauchte. Mena war in ihrem Schlabbernzug in der Wohnung. Wir fragten sie, ob sie nicht mit in die Ostermesse kommen wollte. Erst war sie sehr schlecht gelaunt und weinte, aber dann rannte sie auf einmal zu einer Nachbarin, die sie anziehen sollte. Ich habe die Situation nicht ganz verstanden, aber so ist das oft hier. Sie wurde also schick angezogen, auf den letzten Meter noch mit Parfüm eingesprüht, ehe wir dann mittlerweile viel zu spät zur Messe gerannt sind. In der Messe saß sie die ganze Zeit auf meinem Schoß. Wenn sie mich etwas gefragt hat, ich sie verstanden habe und versucht habe zu antworten, hat sie mir immer ganz geduldig zugehört. Wenn ich sie am Ende gefragt habe, ob sie mich verstanden hat, hat sie mich angelächelt und fast beschämt gesagt, dass sie mich nicht verstanden hat. Ich bin für die Geduld und Ehrlichkeit der Kinder sehr dankbar. Vincenzo ist oft in der Kirche. Er ist nämlich Messdiener. Es freut mich immer, ihn zu sehen, wie er in der Messe ganz ruhig und andächtig dient. Wenn ich ihn nach der Messe vor der Kirche treffe, dann lächelt er mich immer an. Ich habe manchmal den Eindruck, dass er extra die Blicke sucht, um sein Lächeln zu schenken, aber gleichzeitig auch unser Lächeln zu bekommen, als würde er diese kleine Aufmerksamkeit brauchen. Ich finde das schön, denn mehr kann ich ja gerade sowieso nicht geben. Und ja, zuletzt möchte ich euch noch über meine Gemeinschaftsgeschwister berichten. Von ihnen kann ich wirklich lernen. Ich finde es so schön zu sehen, wie sie sich um die Freunde wirklich kümmern und wirkliches Interesse an ihnen haben. Es ist nicht ein Job oder eine Verpflichtung, wo sie am Ende von profitieren. Letzte Woche hatte Giorgio, ein 12-jähriger Junge, Geburtstag. Deswegen hatten wir ihn zu einem Geburtstagsessen in dem Punto eingeladen. Ich fand es schön zu sehen, wie meine Gemeinschaft überlegt hat, was man kochen könnte und wie sie sich richtig Gedanken gemacht hat. Michele hat extra eine Girlande aufgehängt und ich habe ihm geholfen, das Esszimmer mit Luftballons zu schmücken. Maria hat Geburtstagscookies gebacken und Pasta gemacht. Ich fand es sehr süß, dass Giorgio anschließend beim Essen zu Maria meinte, Maria, du musst mir sagen, wie du diese hervorragende Pasta gemacht hast. Ich musste mir ziemlich das Lächeln verkneifen, als Maria ihm dann Schritt für Schritt alles erklärt hat. Giorgio hatte sich das offensichtlich bei den Erwachsenen abgeschaut, denn das ist die napoletanische Art, ein großes Lob auszusprechen, zu fragen, wie das Essen zubereitet wurde. Michele ist seit 2 Jahren hier in Mission. Er wird in wenigen Wochen die Mission beenden. Ich finde es schön, mit ihm die Freunde zu besuchen. Er sorgt sich um die Freunde und die Freunde aus dem Viertel sorgen sich um ihn. Viele sprechen gerade darüber, dass er bald gehen wird und sind sehr traurig darüber. Aber sie sind auch voll Dankbarkeit für seine Zeit hier. Mir zeigt dies am Anfang meiner Mission, was es heißt, seine Zeit hier zu schenken. Ich bin hier, um da zu sein. Ich will den Blick auf den Nächsten richten und mich dem Nächsten schenken. Von Michele und den anderen Gemeinschaftsgeschwistern kann ich dies wirklich lernen. Das war es jetzt erstmal von mir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn ich aus Afragola berichte. Gottes Segen und bis bald.
Ja, vielen Dank, Johanna, für deinen ersten Bericht von deinem Auslandsjahr bei der Gemeinschaft Offenes Herz in Afragola bei Neapel in Italien. Gerne mehr davon, Johanna. Hier ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb heute mit
Josef und
Bodo. Und ja, wir sind schon am Ende unserer Sendezeit. Josef, herzlichen Dank für das schöne Gespräch auch über das Thema Hoffnung.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr Spaß gemacht.
Klasse. Noch gute Zeit hier beim Praktikum hier bei Radio Horeb. Ja, gleich folgen hier im Programm die Sendungen Abgemischt und Draht nach oben mit Diakon Michael Wielert. Für den Draht nach oben könnt ihr auch jetzt schon eure Gebetsanliegen per WhatsApp reinschicken unter der Nummer 0171 57 53 200. So, das war's für heute. Cool, dass ihr dabei wart. Und ganz im Sinne unseres heutigen Themas wünsche ich euch, bleibt hoffnungsvoll.